Hallo und herzlich willkommen zum Cash Cocktail Podcast. Es gab zuletzt eine etwas längere Pause im Podcast, da meine Stimme über mehrere Wochen richtig angeschlagen war und ich da keine Folgen aufnehmen konnte. Allerdings, die gute Nachricht ist, ich habe die Zeit genutzt und schon mehrere Folgen mit tollen Gästen vorbereitet. Da könnt ihr wirklich extrem gespannt sein. Und falls ihr das noch nicht getan habt bisher, auf eurer Plattform des Vertrauens unbedingt den Podcast abonnieren, um keine der Folgen zu verpassen. Wir starten ja diesen Reigen der geplanten Podcast-Folgen mit Johannes Lemminger alias Zacharias Zaster. Unter dem Namen kennt ihr vielleicht der ein oder andere bei Instagram schon. Johannes ist Steuerberater und Immobilieninvestor und erklärt euch heute, wann Investitionen in Immobilien auch 2024 bei der aktuellen Zinslage noch Sinn machen. Dazu haben wir diverse Fragen von euch rund ums Thema Immobilien beantwortet und ja, wir haben auch über Johannes Buch gesprochen, das jetzt demnächst erscheint. Das findet ihr genau wie alle anderen wichtigen Links in den Shownotes. Viel Spaß beim Zuhören. Johannes, erstmal vielen lieben Dank für deine Zeit. Zu Beginn die Bitte an dich, stell dich doch mal ganz kurz vor für alle, die dich noch nicht kennen. Vor allem natürlich gerne deinen Bezug zu Immobilien und was du selbst besitzt oder in dem Bereich selbst machst.
Ja, hallo, lieber Lukas. Erstmal auch herzlichen Dank, dass ich bei euch im Podcast sein darf. Freut mich riesig. Also ich bin Johannes Lemminger, gerade im Social-Media-Bereich besser bekannt als Zacharias Zaster. Ist eine erfundene Figur von mir. Er sieht mir etwas ähnlich, ja, meine Haare werden ja auch immer grauer und je nachdem, wie lang mein Bart dann ist, dann wurde ich schon verwechselt im Online-Meeting. die Ähnlichkeit erkennt man. Ich bin seit 2005 Steuerberater, seit 2008 bin ich selbstständig, gemeinsam seit 2017 mit meinem Bruder, der auch Steuerberater ist, und wir haben uns spezialisiert einmal auf Immobilien, Beratung, aber auch auf Unternehmer und dementsprechende Unternehmenskonstrukte, insbesondere mit Immobilien. Und diese Spezialisierung, die wir letztendlich auch in der Kanzlei haben, hat auch dazu geführt, dass ich mich natürlich selbst privat und geschäftlich mit Immobilien beschäftige, weil Immobilien ein Bereich ist, wo du steuerlich privilegiert bist. Und deswegen ist es so schön, dass du Immobilien einmal mit dem Vermögensvorteil, den du aufbauen kannst, gleichzeitig mit Steuervorteile kombinieren kannst. Und Immobilien selber, habe ich von der Ferienwohnung bis zur kleinen Eigentumswohnung bis zu einer Immobilien GmbH, bei der du eben nur 15% Steuern bezahlst, aber auch in unserem Unternehmenskonstrukt mit gegenseitiger Vermietung in unserem Unternehmensverbund, weil das ist, sagen wir immer so schön, anlehnend an Zacharias Zaster, auch ein wahnsinniger Zasterweg, in dem du nicht nur Steuern sparen kannst, sondern wirklich dein Geld mit Hilfe deines Finanzamtes, das hören manche zum ersten Mal, vermehren kannst.
Ja, für alle, die sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben, die hören das vielleicht zum ersten Mal. Ich muss noch was vom Anfang aufgreifen, was du gesagt hast. Ich habe mich nämlich auch gefragt, als ich zum ersten Mal dann gesehen habe, ist die Figur Zacharias Zaster jetzt an ihn angelehnt oder nicht? Aber cool, dass das so gesagt hast. Ich hatte mal immer verwechselt oder sich das auch gefragt. Weil da dachte ich auch, wie ist er auf die Figur gekommen? Hat er sich eine Perücke angezogen und dann gedacht, okay, das sieht doch cool aus? Oder wie kam es dazu?
Ja, also die Ähnlichkeit ist reiner Zufall. Also ich habe niemand gesucht, der jetzt ähnlich aussieht, sondern die Idee ist entstanden, dass ich einen Namen, also ich hatte zuerst den Namen Zacharias Zaster, das hat halt auch diese Bedeutung mit Zaster, auch Thema Finanzen, Thema Geld, und dann war es so schön passend, der Zacharias davor, und dann haben wir uns auf die Suche gemacht, wer könnte jetzt Zacharias Zaster sein. Und da ist mir dieses Model, also sind gekaufte Bilder, irgendwo über den Weg gelaufen. Und da haben wir gedacht, hey, der passt. Und der ist mittlerweile wirklich sehr bekannt. Also der macht auch Werbung für andere große Firmen, auch in Deutschland. Und dann kriege ich auch immer wieder Bilder geschickt. Dass du hier auch noch Werbung für Waschmaschinen oder für Staubsauger machst, habe ich gar nicht gewusst. Weil viele, die mich nur durch Insta kennen, haben anfangs zumindest gedacht, ich bin diese Person. Mittlerweile bin ich ja auch bei Insta oft real unterwegs. Und dann erkennen viele, oh, das ist ja gar nicht der Zacharias Zaster.
Ist aber auch eine mega coole Form der Personalisierung. Ich kenne das nur von uns beiden, von Olli und von mir, die Cashcocktail-Seite machen. Da fragt man sich auch, wie kann man das denn noch verknüpfen, dass die Leute einen Bezug zu einem aufbauen. Ne? Wir machen das dann mit Bildern in den Stories, ne, wo jeder dann weiß, wer antwortet jetzt, wie macht man das. Aber bei dir jetzt mit einer Figur quasi, die man sich eingekauft hat, obwohl die Leute einem dann die Werbespots von anderen Firmen schicken, das ist auch ein mega geiler Wiedererkennungswert. Ist schon mega interessant zu sehen auch.
Ja, also das ist wirklich so ein spannender Bereich, ne? Und ich hatte dann auch schon Calls, ne? Die waren auch voll überzeugt. Jetzt bin ich Zacharias Zaster und dann haben die erkannt, hey, das bist du ja gar nicht du. Ne? Dann ist erstmal so eine ganz große Enttäuschung, weil sie halt voll mit diesem Typen hier gerechnet haben, ja. Und selbst mein Bruder, ne, der dann auch oft ja vor der Kamera ist, wenn wir einen Call haben, dann steht da halt Zacharias Zaster, ne? Oder das Vorschaubild ist Zacharias Zaster. Und dann kommt mein Bruder ins Bild. Ja, selbst der wird dann ab und zu noch verwechselt und manch einer glaubt wirklich, er redet mit Zacharias Zaster, ne? Der hat auch einen Bart und sieht halt auch ein bisschen ähnlich, zumindest mir.
Okay, okay. Nette Story am Rande. Jetzt würde ich sagen, starten wir auch direkt rein in die User-Fragen, in unser Thema Immobilien. Erste User-Frage, die ist, glaube ich, ganz gut für den Anfang. Warum Immobilien statt Aktien? Was ist der bessere Weg, Vermögen zu werden? Ich denke mir schon, jetzt kommt gleich eine deiner Lieblingsantworten. Es kommt darauf an, aber ist auch für die Frage wirklich perfekt geeignet, die Antwort. Genau, ja. Weil ich weiß auch schon, du machst ja auch, glaube ich, beides. Aber gerne mal die Pro und Kontras, die aus seiner Sicht es da gibt.
Ja, also ich hätte jetzt gar nicht, es kommt drauf an, gesagt, ne? Aber das ist wirklich so eine Antwort, die passt halt steuerlich oder auch bei Finanzen fast auf alle Fragen. Aber ich hätte dir gleich gesagt, es kommt nicht darauf an, entweder oder, ne? Sondern sowohl als auch. Und das ist für mich persönlich der große Charme. Immobilien haben einen wahnsinnigen Vorteil, gerade ja auch angesprochen, steuerlich in Deutschland. Also es gibt, glaube ich, weltweit kein Land, wo Immobilien so sehr steuerlich bevorzugt sind. Das ist natürlich der Charme, den Immobilien haben, dass du diesen hohen Fremdkapitalhebel hast. Das kannst du mit Aktien nicht erreichen. Also wenn du zur Bank gehst und sagst, hey, ich will morgen die Aktie XY kaufen, bitte gib mir hier 500.000 Euro, dann wird die Bank sagen, ja, da kannst du woanders hingehen. Bei Immobilien funktioniert das natürlich in einem gewissen Rahmen. Und das ist ja der große Charme, dass du mit fremdem Geld irgendwann eigenes Vermögen hast. Am Anfang hast du ja Immobilie gegenüber Darlehen stehen, da hast du null, ne, kein Vermögen. Aber irgendwann, der Mieter bezahlt eben diese Verbindlichkeit ab. Das ist der riesengroße Charme von Immobilien. Und bei Aktien, deswegen sowohl als auch, sehe ich natürlich als Beteiligung an einem Unternehmen. Wenn du Aktien als irgendein Papier siehst, ja, wo irgendeine zufällige Zahl draufsteht, dann macht es keinen Sinn. Und so hast du halt auch hier wieder diese unternehmerische Verbindung. Hey, ich finde das Unternehmen cool, ich will mich daran beteiligen. Und deswegen habe ich ja schon über 30 Jahre Börsenerfahrung. Ich habe mit 16 angefangen, bin mittlerweile 49 Jahre. Also ich habe viel mehr Börsenerfahrung als Immobilienerfahrung. Dieses Thema kam viel, viel später, eben dann auch im steuerlichen Zusammenhang.
Also hast du auch beide Teile relativ groß innerhalb deines Vermögens gewichtet oder gibt es dann ein Übergewicht jetzt bei einer der beiden Seiten?
Also ich bin auch jemand, der nicht auf meine eigene Performance guckt, ne? Also gerade bei Aktien, ja, haben ja viele, hey, was habe ich für eine jährliche Rendite erzielt? Das interessiert mich alles nichts, weil letztendlich ist für mich entscheidend nicht die Jahresrendite, sondern ja, was ist die Rendite, wenn ich vielleicht mal irgendwann das Geld will oder brauche. Ich gehe heute davon aus, ich brauche das Geld nie. Also es wird vielleicht dann nur vererbt oder verschenkt. Aber warum soll ich die Rendite, ne, messen? Weil ich bin immer großer Fan von antizyklischem Aktienkaufen. Das heißt, ich kaufe Aktien nicht, wenn sie im Hochpunkt stehen, sondern ich kaufe Aktien, wenn sie am besten keiner will. Bestes Beispiel Meta. Ne, ich glaube, unter $100 wollte sie keiner. Da habe ich großartig eingekauft. Aktuell ist es PayPal. Na, also auch hier hast du ganz viele unterschiedliche Meinungen. Ich liebe es, die Aktie jetzt zu kaufen, weil sie keiner will. Und sie wird ja schon totgeredet. Von daher ist das Verhältnis, das schwankt, ja, weil ich Aktien jetzt nicht auch kontinuierlich kaufe, sondern halt den Markt beobachte und dann kaufe, wenn es eben crasht. Also ich liebe es, wenn Aktienkurse fallen. Deswegen kaufe ich sehr oft nach Quartalszahlen, weil da oft die negative Reaktion überwiegt. Und bei Immobilien ist es ja immer die Gelegenheit, dass ich da dann zuschlage, sowohl in einer Immobilien GmbH oder eben selbst über unseren Unternehmensverbund.
In beiden Fällen ein großer Punkt ist einfach der Kaufpreis. Ne? Oder wie du sagst, die Gelegenheit, so bei den Aktien als auch bei der Immobilie. Das ist schon mal viel wert, wenn man nicht überteuerten Preis bezahlt und eine gute Gelegenheit hat. Kann man nichts Gutes sagen. Und ja, das, was du sagst, kann ich auch so feststellen. Meta, PayPal oder China aktuell würde ich noch drastischer beschreiben als PayPal. Die will irgendwie gar keiner haben, wenn wir Umfragen machen aktuell. Bei Meta, muss ich gestehen, habe ich selbst auch ausgesetzt, weil mich das Butz-Thema so genervt hat, weil ich gedacht habe, wenn die irgendwann mal auseinanderfliegen und irgendjemand den mal quasi nachweisen kann, wie viele Butz da unterwegs sind von den Usern, die sie vielleicht ausgeben. Deshalb war ich da vorsichtig. Also jetzt aus unserer Perspektive der Social Media, in Klammern Influencer raus, aus der Brille, ja, war jetzt Stand heute ein Fehler, aber so ist es eben. Genau, die Erfahrungen sind da, denke ich, bei uns allen ähnlich. Sobald ganz wenig Interesse da ist, ist immer ein guter antizyklischer Kaufzeitpunkt.
Genau, ne? Und das kann natürlich auch schief gehen. Ne? Also ich habe auch Bayer gekauft, ne? Also auch rein antizyklisch.
Die da hört auch die Antizyklik keiner. Halt niemals auf, so gefühlt. Ne?
Ja, ja. Und das ist halt an der Börse, da brauchst du Geduld. Ne? Weil diese Phase jetzt auch bei PayPal kann ewig dauern, ne? Bis dann vielleicht die Aktie wieder entdeckt wird. Oder eben es geht schief. Ne? Also das kannst du ja nie ausschließen. Aber das ist auch so wichtig, sowohl an der Börse als auch bei deinen Immobilien. Egal, ob du am Anfang stehst oder halt schon fortgeschritten bist, deine eigene Strategie. Und wenn du halt von einem Hype auf den anderen springst, ob jetzt an der Börse oder bei Immobilien, das funktioniert nicht. Hier wirklich, und die Strategie kann unterschiedlich sein. Ja, also meine Strategie kann für mich super funktionieren, wäre aber für dich gar nichts. Weil jeder hat da unterschiedliche Ziele, Vorstellungen, Erwartungen. Aber entscheidend ist für mich immer und gerade auch bei Immobilien, weil es da manchmal extrem langfristig in der Planung ist. Ja, also allein jetzt ja auch steuerlich kennst du die 10 Jahre Spekulationsfrist im Privatbereich. Ja, dann planst du ja mindestens mal 10 Jahre, wenn du zumindest vorhast, diese Immobilie steuerfrei zu verkaufen.
Sehr guter Einstieg schon zur nächsten User-Frage, die kann ich da gut anknüpfen an Strategie, Immobilien und Planung. Welche Gedanken sollte man sich zwingend vor dem ersten Immobilienkauf machen, deiner Meinung nach?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne, weil viele sind ja immobilienaffin. Sie wollen irgendwas mit Immobilien machen. Sie suchen vielleicht im Vorfeld auch sehr lange, ne, fahren überall hin, machen viele Besichtigungen, also sehr viel Zeit invest. Um dann plötzlich die Entscheidung, ne, ist aber dann ganz schnell. Ne? Sie finden dann plötzlich eine Immobilie, wo sie sagen, hey cool, jetzt habe ich so lange gesucht, das ist genau mein Ding. Und dann ist dieser Punkt, ne, zum Notar zu gehen, oftmals viel, viel zu schnell. Oder ich habe halt im Vorfeld mir diese Gedanken nicht gemacht. Und da kann ich nur jedem empfehlen, weil das sind Gedanken, die kann ich mir weit im Vorfeld machen, die ändern sich nicht. Hey, was muss ich denn alles beachten? Na, auch gerade steuerlich, ne, weil wenn du halt beim Notar bist, ist es zu spät. Was willst du für eine Immobilie? Ne? Weißt du, wenn es so eine Immobilie ist, okay, die kommt ins Privatvermögen oder die kommt in meine Immobilien GmbH. Das muss ich vorbereiten. Weil wenn ich dann eine Immobilie habe, die ich in der Immobilien GmbH will und ich habe noch keine Immobilien GmbH, dann wird es schwierig. Ja, und das sind halt die Vorbereitungen, dass du die Flexibilität hast, bevor du die Immobilie kaufst. Das heißt jetzt nicht, dass jeder, der noch keine Immobilie hat, gleich eine GmbH gründet, damit er nachher dann diese GmbH hat. Also davon dringend abzuraten. Sehr viele gehen auch viel zu schnell in die GmbH bei Immobilien. Das ist auch so die Herausforderung. Immobilien sind extrem individuell. Und auch du als Käufer bist ja individuell. Ja, du, Lukas, suchst eine andere Immobilie wie ich. Und da hast du zwei Bausteine, die immer individuell sind. Und darauf musst du eben achten. Und das weißt du halt manchmal vorher nicht, wenn du dann eine Immobilie findest. Aber in der Vorbereitung kannst du sagen, hey, diese Immobilie ganz klar im Privatvermögen. Und das ist so wichtig. Und auch aus steuerlicher Sicht natürlich die ganze Vorbereitungszeit und den Aufwand, den du hast, die Kosten, die du hast, egal ob du Immobiliencoaching machst oder halt in ganz Deutschland Immobilien besichtigst, die kannst du absetzen, auch bevor du eine Immobilie tatsächlich hast. Ja, das sind dann sogenannte vorweggenommene Werbungskosten. Und später kommt dann die Immobilie. Wenn die Immobilie nie kommt, ne, dann wird das Finanzamt auch nochmal genau drauf schauen, was du da getrieben hast. Aber wenn die Immobilie kommt, sind diese Kosten abzugsfähig.
Vor dem allerersten Immobilienkauf ist vermutlich Immobilien GmbH jetzt noch nicht der größte Gedanke. Aber wie du richtig gesagt hast, der Gang zum Notar ist dann oft schnell. Das will man schnell hinter sich bringen. Und da gibt es ja auch, wie beim Thema Geldanlage und Aktien, einfach auch im Bereich Podcasts, YouTube-Videos, schon so viel kostenloses Material, wo man sich unzählige Stunden reinziehen kann. Alleine jetzt Tipps für den ersten Kaufvertrag, wo man einfach die Zeit vom Notar auf jeden Fall investieren sollte. Um jetzt mal noch ein Beispiel zu nennen, die Aufteilung im Kaufvertrag zwischen Grund und Boden, dass man die im Vertrag festhält. Weil das ist ja eine Sache, die kann man ja nicht rückgängig machen oder korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ne? Aber wenn der Vertrag erstmal abgeschlossen ist, hat man die Gelegenheit verpasst, dort vielleicht eine Aufteilung festzulegen, die einem selbst entgegenkommt, die einen höheren Wert bei der Immobilie selbst eben darstellt. Und wenn man das dann eben erst die Infos sich erst ein halbes Jahr später reinholt, wenn man die Immobilie abschreiben will und die ersten Handwerkerkosten bezahlt, dann ist es eben zu spät. Deshalb finde ich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrungssicht ein sehr, sehr wichtiger Punkt da, vorm Notar, vorm Unterschreiben des Vertrages viele, viele Stunden da zu investieren und sich da das Wissen anzuhäufen.
Ja, also die Herausforderung ist halt, wenn du beim Notar warst und deine Unterschrift runtersetzt, dann kannst du das nicht mehr ändern. Ja, also du kannst nicht dann morgen wieder zum Notar gehen und jetzt mache ich das rückgängig, ja, sondern das ist halt eben, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Und wie du schon richtig sagst, die Kaufpreisaufteilung, die kann ich halt in gewissen Grenzen steuern. Und dann ist es natürlich wichtig, dass ich zu meinem Gunsten steuere, ja, und das Finanzamt dann in diesem Rahmen auch akzeptiert. Und so gibt es halt noch andere Dinge, ja, dass wenn du halt eine Einbauküche mitkaufst, ja, dass diese Einbauküche separat im Kaufvertrag erwähnt wird. Ja, manchmal sind es einfach Kleinigkeiten und die kannst du halt im Vorfeld alle beachten. Ja, und hast nachher nicht die Thematik, wie kriege ich dieses Kind wieder raus aus dem Brunnen? Und das kriegst du manchmal gar nicht mehr raus bei Immobilien und wenn, dann nur über steuerliche negative Konsequenzen. Und die wollen wir ja verhindern.
Vielleicht, dass wir hier jetzt alle mitnehmen, die noch nicht ganz so tief im Thema drin sind. Also die Aufteilung auf Haus selbst und Grund und Boden ist quasi vorteilhafter, je größer der Hausanteil ist. Korrigiere mich einfach, wenn ich falsch liege. Ne? Ich bin ja nur die Laie auch. Und der größere Grund und Boden, der bringt mir nicht so viel, weil ich nur das Haus mir darauf die Handwerkerkosten anrechnen kann steuerlich. Und was war das andere noch, was du jetzt genannt hattest als Beispiel? Ah, genau, die Küche. Das kommt ja dann zum Tragen, wenn man zum Beispiel Grunderwerbsteuer sparen möchte. Wenn man Küche und andere Sachen, die man aus dem Haus entfernen könnte, eben rausrechnet, das in den Kaufvertrag reinschreibt und dadurch eben Grunderwerbsteuer spart, weil man die darauf nicht bezahlen muss. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, eine 5.000 € Küche oder das Heizöl oder verschiedene Sachen, die man einfach theoretisch entfernen könnte, die kann man eben rausrechnen, dadurch Steuern sparen. Das ist dann eben auch passiert, wenn der Vertrag unterschrieben ist. So zwei Punkte, wo man einfach und legal quasi auf dem Weg Steuern sparen kann. Fällt dir da noch ein Beispiel ein jetzt konkret, außer den zwei genannten Beispielen, was man da im Kaufvertrag beachten sollte, wo man vielleicht da ganz einfach noch was sparen kann?
Also genau, du hast die zwei Dinge genannt. Ne? Einmal die Aufteilung, ne, da ist es immer entscheidend, dass du eben mehr Abschreibung hast. Ne, das heißt, mehr Gebäude heißt nachher für dich mehr Abschreibung, die du steuerlich geltend machen kannst, weil eben Grund und Boden nicht abgeschrieben wird. Und die Einbauküche, ja, oder auch andere Gegenstände, die in dieser Wohnung oder in dem Haus enthalten sein können, kannst du, ne, wenn es rausrechenbar ist, nicht immer ist es rausrechenbar. Es gibt Einbauschränke, ja, die sind mit deinem Gebäude so verbunden, dass du den Einbauschrank eben nicht rausrechnen kannst. Im Worst Case würde das Haus sonst umfallen, ne? Also jetzt übertrieben. Aber es gibt Einbauschränke, die kannst du rausrechnen. Ja, und das hilft dir dann, so wie du es ja gesagt hast, einmal in der Grunderwerbsteuer, dass du diese 5% als Beispiel, in Baden-Württemberg haben wir 5% nicht bezahlen musst.
Im Saarland 6,5 sogar.
Ja, tatsächlich, ja, stimmt. Ne, da seid ihr mit das teuerste Land. Und das ist auch eine Steuer, die regelmäßig erhöht wird. Aber du hast auch da bei der Einbauküche den Vorteil, dass du die eben auf 10 Jahre abschreiben kannst. Also viel, viel kürzer eben als das Gebäude. Ne? Also du sparst nicht nur Grunderwerbsteuer, sondern hast da auch noch mehr Aufwand durch die Abschreibung. Was oft vergessen wird, auch beim Notar, sind eben die Nebenkosten, die dir entstehen. Ja, weil du zum Beispiel, ne, so der Klassiker, du fahrst ja zum Notar, ne, und je nachdem kann der auch weiter weg liegen, dann darfst du diese Kilometer ansetzen. Nicht als Werbungskosten in dem Sinne, ne, bei deiner Vermietung und Verpachtung, sondern dann halt als Anschaffungsnebenkosten, ne, die dann auch zum Gebäude, auf je nach Aufteilung Grund und Boden und Gebäude, hinzugerechnet werden können. Aber das ist ja besser, als sie zu vernachlässigen.
Absolut, das war mir jetzt auch nicht bekannt. Ist natürlich ein kleinerer Anteil jetzt, als wenn ich die Einbauküche rausrechnen kann. Aber wenn es die Möglichkeit ja gibt, warum nicht?
Ja, das ist immer das Thema. Ne? Diesen Spruch sage ich, glaube ich, öfters. Ne? Kleinvieh macht halt am Ende auch einen großen Misthaufen, ne? Einen positiven Misthaufen, indem du halt alles zusammenrechnest und dann dadurch deine Steuern optimierst und sparen kannst.
Dann vielleicht noch ein Gedanke vor dem allerersten Kauf, vor dem Notar, den wir auch noch kurz ansprechen könnten, wie das Thema Exit, Halteplan, ja, alles, was damit zusammenhängt, 10 Jahre, Sanierungen, gegebenenfalls GmbH oder Privatkauf. Vielleicht kannst du da auch noch 1-2 Tipps geben, wenn man jetzt vor dem allerersten Kauf steht und sich bei den Exit Gedanken macht, was da jetzt aus deiner Sicht relevant ist.
Ja, also wie ich es vorhin gesagt habe, ne, so entscheidend, das ist das ganze Thema Strategie und Planung bei Immobilien. Eine Immobilie kaufe ich doch nicht einfach, ne, von heute auf morgen, ja, je nachdem, Größenordnung, ne, aber oftmals ist es bei uns Menschen so, je größer, ne, die Summe, die wir investieren, desto schneller schließen wir nachher sowas ab. Na, also manchmal auch beim Auto im Vorfeld, ne, schaust du 100 Mal und alles nach und dann findest du ein Auto und dann gibst du von heute auf morgen 60.000 Euro aus. Und bei der Immobilie noch krasser, ne? Da bist du ja sehr schnell in mehreren 100.000 Millionen Bereich. Und da ist es halt so wichtig, weil eine Immobilie hat für mich immer so einen 3-10-Jahres-Zyklus und 3 Bestandteile. Das ist nämlich die Anschaffung, die Renovierung und der Verkauf. Diese 3 Lebenszyklen hat deine Immobilie. Und das kannst du dir im Vorfeld überlegen. Ja, weil die Renovierung, das ist ja auch nur im deutschen Steuerrecht so möglich, ist, wenn du alles beachtest, steuerlich abzugsfähig. Ja, und das kannst du theoretisch kurz vor Ablauf der 10-Jahresfrist machen. Also du solltest es jetzt nicht übertreiben, ne, so einen Tag vorher großartig zu renovieren, aber relativ zeitnah mit Ablauf der 10-Jahresfrist. Warum? Weil die Renovierung deinen Immobilienwert erhöht. Und wenn die 10 Jahre vorbei sind, kriegst du diesen Wert steuerfrei. Vorher darfst du die Renovierungskosten absetzen und danach kriegst du nochmal ein Steuergeschenk. Also du profitierst von Renovierungen doppelt. Ja, das ist immer so eine Frage, die ich mir stelle, wie lang macht das Finanzamt das mit? Aber da gab es noch nie überhaupt ein Thema, dass das mal irgendwie gestrichen werden soll, weil ich könnte mir auch vorstellen, Renovierungen werden dann angerechnet. Aber das wird es nicht. Ja, und das sind so Dinge, die du als Immobilieninvestor und vor allem, wenn du dein Vermögen damit vermehren willst, dringend planen solltest. Und so kannst du auch deine Immobilie raussuchen. Dass du weißt, hey, diese Immobilie, wenn ich da irgendwann in ein neues Dach Geld investiere oder was auch immer da ansteht, kann ich das halt steuerlich optimal nutzen.
Auf jeden Fall eine steuerliche Besserstellung im Vergleich zu Aktien, wo wir ja global jetzt nicht so gut dastehen, was jetzt da die staatliche Förderung angeht. Jetzt muss ich einmal nachfragen, also 10 Jahre Haltefrist, ich denke, die ist jetzt jedem geläufig. Warum man die Renovierung vorher, warum die Sinn macht auch. Jetzt hast du gesagt, am besten noch vor der Frist, jetzt nur, wenn Verkauf ansteht, oder sind die Renovierungen, wenn ich sie nach der 10-Jahresfrist mache, irgendwie steuerlich schlechter gestellt als vorher? Vielleicht kannst du das noch ganz kurz dazu was sagen.
Genau, also Renovierungen sind grundsätzlich sowieso als Immobilieninvestor immer gut. Also es gibt gewisse steuerliche Dinge, die du beachten musst, ja, so wie die 15%-Grenze. Wenn du halt deine Immobilie heute kaufst und du musst gleich sehr viel renovieren, dann kannst du halt über diese 15%-Grenze kommen. Heißt im Endeffekt, du kannst diese Kosten nicht absetzen auf einen Schlag, sondern musst sie aktivieren. Ja, brauchen wir im Detail gar nicht eingehen. Aber natürlich kannst du auch nach 10 Jahren renovieren. Es ist ja auch oft so, dass du deine Immobilie nicht genau nach 10 Jahren verkaufst. Ja, vielleicht verkaufst du sie nach 15 Jahren. Es hängt ja auch immer am Markt. Ja, das ist ja ähnlich wie an der Börse. Du hast vor, eine Aktie zu verkaufen, aber der Preis ist im Moment halt jetzt nicht gerade dein Wunschpreis. Dann kannst du auch noch länger warten. Und so ist es bei Immobilien auch. Im Moment ist es ja auch schwieriger, Immobilien zu verkaufen. Ja, wir hatten zeitlang echt einen wahnsinnigen Käufermarkt. Im Moment sind die Käufer ja gar nicht da, ne, dass du vielleicht den Preis bei deiner Immobilie erzielen kannst, den du willst und den sie auch hat. Ja, auch hier ist manchmal dann Geduld eine wichtige Tugend.
Absolut. Also für alle, die es noch nicht wussten, Renovierung kann man immer absetzen. Und vielleicht nochmal, um den Hebel deutlich zu machen, ne, du hast es schon davon geschwärmt, aber mal für alle, die sich das nicht so gut vorstellen können, wenn ich es jetzt alles richtig im Kopf habe und richtig verstanden habe, die Renovierungskosten kannst du ja voll absetzen. Das heißt, der Staat beteiligt sich quasi in Höhe deines persönlichen Steuersatzes an der Immobilie, weil du ja dann quasi weniger Steuern bezahlst. Und wenn das eben 42% sind oder nahe 40%, dann ist das ja schon ein richtiger Batzen, wo quasi der Staat dir indirekt was zu deiner Renovierung zuschießt.
Genau. Ne? Und jetzt, wenn wir das jetzt nochmal zurück überlegen, ja, du hast 100.000 Renovierungskosten, die du jetzt machst, ne, bevor du die Immobilie verkaufst. Von diesen 100.000 kriegst du 40.000 vom Staat als, ne, Steuererstattung, weil du eben 40% irgendwo Steuersatz hast. Und jetzt verkaufst du die Immobilie morgen mit einem Mehrwert von 100.000, weil die Renovierung, die du durchgeführt hast, ja, auch den Wert der Immobilie gesteigert hat. Das ist natürlich nicht immer 1:1. Ne, wenn deine Immobilie vorher 1 Million wert war, dann heißt es ja nicht, dass wenn du 100.000 renovierst, dass sie jetzt 1,1 Millionen wert ist. Aber es gibt Dinge, da ist es relativ gut berechenbar. Ob das jetzt eine Heizung ist, ne, ob das neue Fenster sind, egal. Ne, du kannst viele Dinge steuern. Und dann kannst du dir überlegen, du hast vorher 40.000 Euro vom Finanzamt bekommen auf die 100.000 Renovierung. Und diese 100.000 sind jetzt komplett steuerfrei. Naja, also auch hier hast du ein Geldgeschenk von deinem Finanzamt bekommen, wenn du es so steuerst. Und das ist natürlich wahnsinnig. Und diese Privilegierung hast du nur als Immobilieninvestor. Na, also das ist auch ein Bereich, ne, also mit diesen Renovierungen, da hast du ja auch nur den Vorteil, wenn du so hohe Steuersätze hast. Ja, also stell dir vor, du renovierst für 100.000 Euro, ja, und du hast gar nicht die Steuern, dass du diese 100.000 Euro geltend machen kannst oder halt einen viel niedrigeren Steuersatz. Und das ist so das Musterbeispiel für eine Immobilien-GmbH. Was bringt dir eine Immobilien-GmbH, wenn du eine Immobilie hast, die du renovieren musst? In Höhe vielleicht von 100.000 Euro. Maximal 15%. Na, und da siehst du auch den Charme, dass hohe Steuersätze ja manchmal total schön sind. Und das ist so eine Grundregel, die im deutschen Steuerrecht gilt. Ausgaben dort, wo du hohe Steuersätze hast, Einnahmen dort, wo du niedrige Steuersätze hast. Und das Geheimnis liegt jetzt darin, dass du das gestalten, planen und strategisch in deiner Entwicklung so einrichten kannst. Und das ist die Magie der Steuern.
Klingt für Leute, die sich zum ersten Mal ein bisschen intensiver damit auseinandersetzen, auf jeden Fall ein bisschen kompliziert und abschreckend, vermutlich auch. Aber es lohnt sich. Ne? Am Anfang tut es ein bisschen weh, aber der Ertrag kommt ja auf jeden Fall. Nächste Userfrage. Größter oder häufigster steuerlicher Fehler rund um Immobilien, der dir begegnet ist, können aber auch gerne jetzt 2 oder 3 sein, wenn du dich jetzt nicht für einen besonders entscheiden kannst.
Ja, da gibt es leider halt sehr viele Fehler, die du tun kannst. Ne? Da sind wir wieder beim Einstieg. Das wollte ich vorhin auch noch sagen, habe es dann wieder vergessen. Es ist manchmal auch entscheidend, wer kauft. Ja, gerade wenn du verheiratet bist, ja, kaufst du gemeinsam, kaufst du alleine oder kauft der Ehepartner. Also auch hier passieren oftmals schon Fehler, ja, weil du dann auch, ne, wenn wir weiter ausholen, das Schöne, die Immobilie kannst du auch innerhalb deiner Ehe verkaufen und kannst dann steuerliche Hebel nutzen. Also das ist oftmals schon ein Fehler. Und dann ein Fehler, der ganz oft passiert, ist eben diese 15%-Grenze. Du kaufst eine Immobilie, die sanierungsbedürftig ist oder relativ viel Renovierung auch in den ersten 3 Jahren benötigt. Und wenn die eben 500.000 jetzt vom Gebäude kostet und jetzt renovierst du für mehr als 150.000 Euro, 15%, nee, es sind 75.000 Euro, ne, also für mehr als 75.000 Euro in den ersten 3 Jahren, dann ist das nicht mehr sofort abzugsfähig. Ne, und statt halt die Steuer auf 75.000 Euro auf einen Schlag zurückzubekommen, ja, musst du diese 75.000 aktivieren und eventuell dann halt auf 40, 50 Jahre abschreiben. Das ist ein Fehler, der halt immer noch passiert. Und manchmal ist es auch schwierig, weil du vielleicht die Kaufpreisaufteilung falsch gemacht hast. Ja, und das Finanzamt von einer anderen Aufteilung ausgeht, mit der Konsequenz, die 15% sind beim Finanzamt überschritten, bei dir selber gar nicht. Und dann merkst du das erst später, ne? Wenn dann das Finanzamt kommt und sagt, Edgebatch, ne, deine Renovierung, die wird jetzt schön aktiviert. Also das sind so Fehler. Oftmals auch ein Fehler, ich will viel zu schnell tilgen. Ja, also die Tilgung, da spielt viel öfters die Musik als im Zinssatz. Gerade bei vermieteten Immobilien haben sehr viele den Druck, schnell tilgen zu wollen und übernehmen sich damit. Ja, also auch hier, das ist aber immer individuell. Ja, da kann schon mal sein, dass der eine halt schneller tilgt als der andere. Aber grundsätzlich ist da immer sehr schnell die Gefahr, dass ich diesen Kapitaldienst nicht mehr leisten kann oder der mich so gewaltig unter Druck setzt. Und es gibt nicht viel Schlimmeres als finanziellen Druck, den du als Immobilieninvestor spürst, weil das setzt dich halt auch in deiner Planung und in vielen weiteren Dingen extrem unter Druck.
Beim Stichwort Tilgung, eine Frage, die ich da sehr gut anschließen kann, auch eine Userfrage. Vermietete Immobilie, die sich selbst abbezahlt, bei nur 1% Tilgung lohnenswert? Fragezeichen. Ich nehme jetzt an, der Fragesteller impliziert damit, dass es sich bei deutlich mehr als 1% Tilgung nicht mehr selbst abbezahlt. Vielleicht kannst du da noch kurz drauf eingehen, wie du das siehst, mit der, wie viel Prozent der Tilgung es vielleicht sein soll. Ich meine, man, je nach Fall, vielleicht sogar ganz ohne Tilgung kann es auch mal vernünftig sein, je nachdem. Aber so das Verhältnis Tilgung, Zinsen, Cashflow, vielleicht kannst du da ein, zwei Sätze dazu sagen.
Ja, also jetzt gerade bei diesem User ist das ja wahrscheinlich so, dass er damals zur Niedrigzinsphase finanziert hat, ne? Wenn er 1% Tilgung hat, weil das hast du, kriegst du heute auch nicht mehr. Ne? Das heißt, er hat wahrscheinlich auch sehr niedrige Zinsen. Und da würde ich, ne, also bei der Sondertilgung oder überhaupt bei der Tilgung ist natürlich der Zins auch relevant. Ne? Wie hoch ist mein Zinssatz bei dieser Immobilie? Und da würde ich in erster Linie drauf achten, ob ich überhaupt hier eine Sondertilgung machen würde oder nicht. Gerade jetzt haben wir ja sehr viele Kunden, die auch wirklich in Niedrigzinsphasen finanziert haben. Da macht es keinen Sinn, dass du mehr tilgst. Ja, da kannst du das Geld, was du vielleicht zur Tilgung hättest, anderweitig verwenden. Ja, da kriegst du ja heute beim Tagesgeld bis zu 3,5%, ja, oder beim Festgeld, und sparst das Geld lieber und nutzt es dann zur Tilgung, wenn eben eine Neufinanzierung ansteht und der Zinssatz vielleicht dann immer noch so hoch ist wie aktuell. Oder du legst das Geld in Aktien. Ja, auch das kann eine Empfehlung sein. Ne, wobei Börse dann immer vorsichtig mit der Laufzeit. Ne, das ist halt eben, wenn ein Crash kommt, dann hilft dir das auch nichts. Ja, selbst wenn du in gute Werte investierst. Aber das ist immer so ein Zusammenspiel. Ne, wie ist der Zins und die Tilgung in der Summe? Und ich liebe natürlich, aber da bist du wieder in der Planungsstrategie, was du nicht am Anfang tun kannst, dass du in deinem Unternehmerverbund, ja, oder mit deinen Familienangehörigen planen kannst ohne Tilgung. Ja, weil für mich ist immer der Hebel die Tilgung und nie der Zins. Und wenn es dir gelingt, die Tilgung innerhalb deines Unternehmenskreislaufes zu haben, ja, das heißt, du schiebst das Geld von der linken in die rechte Hand, dann hast du auch hier einen steuerlichen Königsweg, einen Zasterweg, ja, weil beide Hände gehören eben dir. Und das ist oft, was unterschätzt wird, wenn du das Beispiel nimmst, ja, du zahlst 10.000 Euro Zinsen an deine Bank für deine Immobilie im Jahr und du freust dich, weil du 40% steuerlich abziehen kannst, aber 10.000 Euro sind weg. Die 10.000 Euro sind bei deiner Bank. So, das heißt, du hast in der Summe 10.000 Euro bezahlt, 4.000 Euro bekommst du zurück. Liquidität minus 6.000, jetzt mal ohne Tilgung gerechnet. Ja, und wenn du jetzt diesen Zins an dich selber bezahlst, ja, also an dein Unternehmen, an deinen Ehepartner, dann sind die 10.000 Euro noch da. Ja, also du hast die 10.000 Euro und die Zinsen sind ja trotzdem abzugsfähig. Ja, das heißt, du kriegst 4.000 Euro vom Finanzamt. Du hast also 14.000 Euro noch. Und das finde ich so faszinierend. Plus 14 Euro statt eben minus 6.000 macht in der Differenz 20.000 Euro bei 10.000 Zins. Und das sind Wege, die kannst du planen und gestalten.
Ja, das ist doch die, ist das die E-Gartenschaukel, die man...
Das kannst du im Rahmen der E-Gartenschaukel gestalten. Genau, das ist ein Bereich. Und du kannst es einfach mit Immobilien in deinem Verbund, ja, wenn du halt unterschiedliche Unternehmen hast, dementsprechend gestalten. Also das heißt aber immer in der Planung musst du das halt auch in der Zukunft, wenn du sehr viel mit Immobilien tun willst, schon berücksichtigen, hey, wie kann ich das tun, dass ich nachher in meinem Kreislauf das Geld an mich selbst bezahle.
War eine Userfrage, die auch direkt dazu war. Immobilie an die Kinder verkaufen sinnvoll, eventuell mit Verkäuferdarlehen. Da hast du jetzt die Vorteile ja schon kurz angesprochen. Gibt es da auch Nachteile? Oder wenn man sich jetzt mit Ehepartner oder Kindern einig ist und dann hat es eigentlich nur Vorteile, vielleicht kannst du da mal noch kurz was dazu sagen.
Genau, du hast es schon fast vorweggenommen. Ne? Es gibt einen großen Nachteil und das ist einfach, dass die Eltern die Immobilie nicht mehr haben. Also dass der Eigentümer wechselt. Und das ist tatsächlich in der Praxis, ne, der größte Nachteil und die größte Herausforderung, weil die Kinder oder das Kind und die Eltern, ja, oder nur ein Elternteil, die müssen zusammen sich an den Tisch setzen und offen und ehrlich über all diese Dinge sprechen. Ne, weil oftmals fühlt sich dann der Elternteil unter Druck gesetzt. Ne, die Kinder fühlen sich nicht verstanden. Hey, warum verkaufst du mir die Immobilie nicht? Ne, ich krieg sie ja nachher sowieso. Also das ist auch psychologisch oftmals die größte Herausforderung. Ansonsten steuerlich kannst du das natürlich vorher genau ausrechnen. Und hier kommt dann wieder, es kommt drauf an, ob es sich lohnt. Weil es gibt sehr viele Immobilien, da lohnt es sich nicht. Und es gibt einen Punkt, den du dringend beachten musst, wenn du die Immobilie kaufst. Das kann steuerlich super vorteilhaft sein, aber das Kind oder die Kinder wollen dann diese Immobilie verkaufen. Das haben wir oft. Dann läuft die 10-Jahres-Frist wieder von vorne. Und das bedenken viele nicht. Wenn du sie eben geschenkt bekommst, dann hast du diese Laufzeit anrechenbar von deinen Eltern. Also wenn deine Eltern diese Immobilie schon länger als 10 Jahre haben, bekommst du sie geschenkt, dann kannst du sie sofort steuerfrei verkaufen. Und wenn du sie eben kaufst und dann nach 5 Jahren verkaufen willst, dann musst du eben den Mehrwert, wenn halt da ein Veräußerungsgewinn entsteht, voll versteuern. Und das ist oft ein Nachteil, der in dieser Konstellation gar nicht gesehen wird. Aber ansonsten hast du da auch viele, viele Vorteile, weil du eben die Abschreibung erhöhst und es muss kein Geld fließen. Ja, das ist dann das angesprochene Verkäuferdarlehen. Und diese Forderung, die deine Eltern dann an dich haben, ist natürlich viel flexibler. Damit können deine Eltern alles Mögliche tun. Die können es an die Enkel verschenken. Und du zahlst dann Zins an deine Enkel. Ja, und dann hast du das Spiel, Zinsen an dich selbst bezahlen.
Als dreifachen Hebel quasi, ne?
Ja, also da...
Die Enkel dann auch noch mit dem Steuerspareffekt, wenn sie noch kein eigenes Einkommen haben.
Ja. Und das ist dann halt, und da siehst du schon, hey, warum es so wichtig ist, gewisse Dinge zu planen. Ja, wenn du vor deiner ersten Immobilie stehst, dann machst du ja darüber keine Gedanken. Aber du kannst strategisch das Plan, 10-Jahresplan, ja, oder sogar 20-Jahresplan machen. Dann hast du einen roten Faden. Es kommt immer anders, ne, als man plant, aber der rote Faden hilft.
Dann noch eine Frage zur gleichen Thematik. Ich bezahle meine 2 Geschwister aus bei einem Grundstück mit jeweils 40.000 Euro. Jetzt ist quasi die Frage, macht für mich da auch das Verkäuferdarlehen Sinn? Der Fragesteller hat sich Gedanken gemacht, wegen dem Aufwand des Vertrages, weil die Summe eben bei einem kleinen, reinen Grundstück eben nicht so hoch ist. Wie sieht's da aus? Oder muss man das einfach nur beim Notar einmal erklären und dann was noch abschließen? Wie läuft das ganz praktisch über die Bühne? Lohnt sich das schon für 40.000 Euro?
Ja, also Für 40.000 Euro würde ich jetzt pauschal aussagen, das lohnt sich nicht. Na, und da kommt es ja dann auch nochmal drauf an, habe ich den Zins abzugsfähig? Auch das ist ja nochmal eine Bedingung, die du brauchst. Das Verkäuferdarlehen läuft ja teilweise auch ins Leere, wenn du ja jetzt ein Grundstück hast, ne, und du vermietest dieses Grundstück oder das Objekt gar nicht. Na, also auch hier ist nochmal wichtig, der Zins hat ja nur einen Vorteil, wenn er dann auch abzugsfähig ist. Vertraglich ist es immer so, natürlich, gerade bei Immobilien, ja, und alle Verträge, die du machst, auch im Unternehmensbereich, haben einen gewissen Aufwand. Wichtig ist es, und auch das wird unterschätzt, gerade auch bei Verkäufen, ja, innerhalb der Familie mit Darlehen, der Darlehensvertrag, der muss so durchgeführt werden, wie es im Vertrag steht. Und du glaubst nicht, wie oft das nicht der Fall ist. Dann ist das gegenüber dem Finanzamt kein Darlehen. Weil das würdest du gegenüber deiner Bank nie tun. Wenn deine Bank da drinnen stehen hat, am zweiten Tag des Monats wird bezahlt, dann kannst du nicht kommen und am 10. bezahlen. Mhm. Das wird die Bank vielleicht einmal mitmachen, weil du vielleicht irgendwas da falsch eingestellt hast. Aber beim zweiten Mal wird die Bank sagen, hey, dann kriegst du das Darlehen gekündigt. Und das ist so wichtig, ne? Bei Verträgen innerhalb der Familie, diese Verträge auch so durchzuführen, wie es im Vertrag steht. Und da wird oft ganz viel falsch gemacht.
Aber coole, klare Antwort von dir auf jeden Fall auf die Userfrage. Denkst du eher, lohnt sich nicht? Genau, war, denke ich, auch genau das, was der User hören wollte. Und jetzt nicht nur eine reine Abwägung, sondern hat er da deine klare Meinung auf jeden Fall gehört. Anderes Thema allgemein zu den aktuellen Zinsen. Ist es 2024 bei den gestiegenen Zinsen überhaupt noch sinnvoll, in Immobilien zu investieren? Oder würdest du jetzt aktuell eher abwarten?
Ja, die Frage kriege ich fast täglich oder wöchentlich zu hören. Natürlich haben wir alle keine Glaskugel. Ne? Wir wissen alle nicht, wie sich die Zinsen entwickeln. Thema abwarten, ne? Hilft mir natürlich nur, wenn ich das Glück habe, dass der Zins fällt. Aber es ist ja alles miteinander verbunden. Ne? Fällt der Zins wieder, dann steigen auch die Immobilienpreise. Also ist manchmal einfach ein Abwägen. Und ich kann mich ja noch an Zeiten erinnern, ja, da waren 6% Zinsen normal. Ne? Von diesen Zinssätzen sind wir noch entfernt. Ich würde gar nicht ausschließen, ob das morgen nicht auch noch kommt. Das kann eben keiner prognostizieren. Aber letztendlich, ich würde es nie von einer Größe, von einem Parameter abhängig machen. Es ist das Gesamtkonstrukt der Immobilie, ob es sich lohnt oder nicht, unabhängig vom Zinssatz. Ja, nur aufgrund der Höhe des Zinsen eine Immobilie nicht zu kaufen, ja, wenn die Immobilie nicht passt, dann. Aber nur wegen dem Zinssatz wäre für mich nie ein Grund. Vielleicht muss ich eben halt länger für die passende Immobilie suchen. Ja, das ist die Herausforderung, die du heute hast.
Ist eben eine andere Situation. Du hast es eben ja auch schon angesprochen. Die Käuferseite ist aktuell deutlich schwächer. Aber deshalb hat man vielleicht auch die Möglichkeit, eher ein Schnäppchen zu machen oder eher viel mehr und besser verhandeln zu können. Was eben, wenn jeder einen Kredit unter 1,5% bekommt, nicht der Fall ist, weil die Käuferseite halt viel, viel stärker und größer ist. Und so gleicht sich das vermutlich auch aus. Ne? Man hätte fürs gleiche Objekt vermutlich 20, 30, 50.000 Euro mehr bezahlen müssen bei niedrigen Zinsen. Und jetzt bekommt man es eben so viel günstiger, weil auch die Konkurrenz, die anderen Käufer, die müssen ja auch kalkulieren, wie viel Zinsen kann ich mir leisten. Jetzt hast du eben auch schon gesagt, die Zinsen, die sind auch wieder, kann man auch wieder abschreiben. Ja, genau, deshalb ist hier auch die klare Antwort, denke ich, kann sich auch dieses Jahr auf jeden Fall lohnen, wenn einem nicht der Verkäufer den Preis von 2022 andreht.
Ja, und das ist oftmals auch hier, kannst du wieder den Vergleich zur Börse ziehen. Ne, bei der Börse ist es ja auch so, wenn halt ein Hype da ist, dann kaufst du. Ja, und dann kaufst du auch zu hohen Preisen, da kann die Aktie immer noch steigen. Ja, aber sie kann halt dramatisch abstürzen. Und so ist es bei den Immobilien gewesen. Ne, bei dem niedrigen Zinssatz sogar unter 1% hast du ja bekommen. Da wurden die Immobilien teilweise blind gekauft. Und du konntest als Investor davon ausgehen, ich kaufe heute eine Immobilie. Ja, in einem Jahr ist die aber schon 10% mehr wert. Ja, und so war das. Und das konnte nicht lange gut gehen. Und da hat jetzt der Zinssatz dazu, ne, beigetragen, dass es eben erstmal hier einen Cut gibt. Das ist auch gesund so. Ja, aber bei Immobilien hast du halt auch immer den Vorteil, du hast einen Wert. Ja, der steht ja in Stein gemeißelt, ja, oder auch in Holz, ne, aber du hast einen Wert. Und auch das ist der große Vorteil von Immobilien. Natürlich kannst du überteuert kaufen, ja, aber du wirst nicht 100% zu teuer kaufen. Bei Aktien kann dir das locker passieren, ja, dass du eine Aktie kaufst für 500 Euro und die ist keine 50 Euro wert. Ne?
Deshalb auch für das Gesamtvermögen, denke ich, für alle eine coole Sache, die bisher jetzt den Podcast hören und nur Aktien hatten, über eine Beimischung in Form von einer Wohnung oder einem Haus nachzudenken, weil es einfach auch eine ganz andere Komponente ist, nicht nur aus steuerlicher Sicht, auch aus Risikosicht, wo auch andere Parameter einfach eingeschlossen sind, kann man, denke ich, jedem nur empfehlen, sich zumindest mal drüber Gedanken zu machen, das eben einzustreuen. Andere Userfrage, wem würdest du eine 110% Finanzierung raten oder wann könnte die aus deiner Sicht überhaupt Sinn machen?
Also im Moment hast du wahrscheinlich auch Schwierigkeiten, eine 110% Finanzierung zu bekommen. Das bekommst du heute nur, wenn du wirklich super Bonität hast oder die Immobilie jetzt wirklich unter Marktwert gekauft wird. Also auch das gibt's ja. Na, dann die Bank auch mitgeht und sagt, hey, die Immobilie ist ja viel mehr wert, ne, und da kann ich dir dann 110% finanzieren. Grundsätzlich bin ich immer Freund davon, dass ich zumindest die Nebenkosten selbst finanziere, also mit Eigenkapital bezahle und nicht über die 100% Finanzierung hinausgehe. Und oftmals ist es sogar ratsam, 80 oder ja auch 75% nur Finanzierung zu machen. Ja, weil nochmal entscheidend, das ist aber auch immer die Gesamtsituation, ja, dass du dich als Investor nie zu sehr unter Druck setzt. Ja, weil je höher du finanzierst, desto mehr musst du tilgen. Dass du hier einfach auch das Gesamtgebilde betrachtest. Und die Gefahr bei Immobilien, ja, die kann heute gut vermietet sein. Und du kannst sagen, hey, die Immobilie trägt sich selber. Nur der Vermietungsmarkt oder dein Mieter, der kann halt morgen auch mal raus sein. Und vielleicht findest du nicht gleich einen. Ja, also auch da gibt es natürlich bei Immobilien gewisse Risiken, die oft nicht gesehen werden, wenn halt alles super läuft. Und deswegen mein Rat immer, bitte nicht spitz auf Knopf finanzieren und kalkulieren, sondern Puffer haben.
Vielleicht können wir da noch eine Nachfrage einschieben, dass wir da auch alle mitnehmen. Du hast ja schon gesagt, Marktwert. Jetzt wird sich ein oder andere fragen, okay, da gibt es ja viele verschiedene Sachen. Da gibt es da Sachwert, Verkehrswert, die Bank ermittelt den Beleihungswert. Wie ist das denn jetzt angenommen? Ich kaufe jetzt ein Haus. Die Bank ermittelt einen Beleihungswert von 500.000. Ich kaufe das Haus für 450.000. Wenn ich dann 450.000 finanzieren möchte, rechnet die Bank dann mit der 500.000, die sie selbst als Beleihungswert ausgemacht hat, oder rechnet die auch mit dem reinen Kaufpreis?
Nee, grundsätzlich rechnet sie es dann mit dem Beleihungswert. Das wäre dann so ein Fall. Also du hast immer, wenn der Unterschied extrem hoch ist, von Beleihungswert zu Verkehrswert, dann hast du halt gute Chancen, eine super Finanzierung auch zu bekommen oder auch 100% oder 110% Finanzierung. Aber natürlich, die Bank rechnet natürlich sehr restriktiv und sieht ja immer ihr Risiko. So, dafür, die Bank sorgt dafür, dass sie letztendlich kein Risiko hat. Das heißt, wenn du als Investor die Immobilie verlierst, ja, dann rechnet die Bank so, dass er auf jeden Fall noch rauskommt, ja, ohne dass sie hier Verlust macht und wenn es eben in der Zwangsversteigerung ist. Ja, deswegen ist ja dieser Beleihungswert ja oftmals in Anführungszeichen meilenweit vom Verkehrswert entfernt. Und das ist eine Diskrepanz, mit der musst du dich als Investor ja auch abfinden in vielen Fällen.
Der nähert sich aktuell vermutlich eher noch mal ein bisschen an. Der Beleihungswert war in den letzten Jahren vermutlich oft dann auch ein Tick niedriger, wo die Preise so gestiegen sind, die Verkehrswerte auch. Genau. Aber auf jeden Fall interessant zu wissen, denn in der aktuellen Situation, wo man dann vielleicht auch mal ein Schnäppchen machen kann, weil eben die Käuferseite so schwach ist, dass es auf jeden Fall eher möglich ist, als noch vor 2-3 Jahren auch mal eine Immobilie unter dem Beleihungswert der Bank zu kaufen. Und dass man dann eben auch die Möglichkeit hat, eine sehr gute Finanzierung zu bekommen.
Ja, natürlich, ne, musst du berücksichtigen, auch die Bank kann sich mal bei Immobilien irren. Also wenn der Immobilienmarkt, letztendlich ist der Immobilienmarkt nach wie vor recht stabil. Das liegt ja vor allem daran, dass eben dann die Immobilieninvestoren nicht verkaufen, weil sie nicht den Preis erzielen, den sie wollen. Also es ist praktisch so eine Scheinstabilität, weil man versucht, den Verkauf zu verhindern, weil eben der Käufer sagt, hey, nee, so viel kann ich ja nicht bezahlen. Der rechnet ja seinen Zins und seinen Kapitaldienst Deswegen ist da auch Vorsicht. Es kann ja auch in der Zukunft noch in eine ganz andere Richtung gehen. Und der Beleihungswert kommt dann immer unter Druck, wenn natürlich die Immobilienpreise fallen. Also da kann sich natürlich auch eine Bank vertun. In der Regel, ja, durch die restriktive Haltung haben sie das relativ gut im Griff.
Wie ist deine Meinung zu KfN oder generell zu Kredit durch die KfW? Noch zur Erklärung vielleicht, KfN, für alle, die es nicht wissen, heißt, glaube ich, klimafreundlicher Neubau. Vielleicht kannst du dazu allgemein auch aus steuerlicher Sicht etwas sagen.
Ja, also da gab es jetzt so viele Änderungen, ne, und wieder Rückgängigmachung von Änderungen, jetzt auch gerade in der Vermietung, ne, dass du, wenn du halt da einen Altbau hast, ne, was du alles tun musst. Man ist ja wieder Gott sei Dank zurückgerudert, ne, weil wer sollte es denn bezahlen? Und vor allem, wir haben gar nicht die Firmen, die das alles tun könnten, ja, dass du von heute auf morgen alle Altbauten sanierungstechnisch hier Klimaförderung so sanierst. Und ja, da bin ich kein großer Freund, weil ich sag mal, letztendlich, ja, wenn ich eine Ölheizung heute sogar habe, aber die halt noch 10 oder 20 Jahre funktioniert, ja, warum sollte ich die austauschen? Na, natürlich bekomme ich Förderung. Die Gefahr einer Förderung ist aber immer, dass der Preis, ne, was ich bezahle, viel zu hoch ist. Ja, weil die Firmen sich natürlich diese Förderung bezahlen lassen. Das heißt, Du als Immobilieninvestor, auch hier hast du wieder einen Scheinvorteil. Ich sage jetzt mal, jetzt gibt's ja auch wieder Neuauflage von KfW-Programmen. Das hilft dir natürlich vor allem auch für dein, ich sag mal, selbstgenutzte Immobilie. Ja, dass du hier einfach verbilligte Darlehen bekommst, ja, günstige Zinssätze bekommst. Da finde ich das sinnvoll. Bei einer Vermietung, klar, Förderung, die du mitnehmen kannst, wenn, ne, da auch wieder, es kommt darauf an, wenn du sowieso was austauschen musst. Ja, also weil du weißt, hey, die Heizung, die macht's nicht mehr lange. Dann kannst du das natürlich super nutzen, weil ohne Förderung zahlst du halt noch mehr. Aber aufgrund der Förderung Dinge zu tun, da bin ich immer sehr vorsichtig.
Ja. Letzte User-Frage jetzt von denen, die ich ausgewählt habe. User sagt, ich habe bisher erst eine vermietete Immobilie, mache dort auch alles selber. Deshalb würde ich da jetzt aktuell auch nicht mehr schaffen, neben Job, Familie nehme ich an, neben allem, was sonst so ansteht. Man spricht dann ja immer von Delegieren und Auslagern, wenn man mehrere Immobilien hat. Wie sieht das denn in der Praxis aus? Und wenn man jetzt keine große Firma hat, eine Immobilien GmbH, wo man Angestellte hat, wie ist denn da ein cooler Schritt jetzt von einer zu 3 bis 4 Immobilien, wie man Sachen gut delegieren oder auslagern kann, die da auch sinnvoll sind?
Ja, also das haben wir sehr oft, ne? Weil eine Immobilie, ne, hast du sehr schnell auch mal, obwohl du gar keine Immobilien kaufen wolltest, weil du vielleicht eine erbst, ne? Oder du bekommst eine geschenkt und plötzlich hast du eine Eigentumswohnung, die vermietet wird und du kümmerst dich um alles. Und das kann schon ein wahnsinniger Aufwand sein, ja, je nachdem. Manchmal hast du halt auch Pech mit dem Mieter, ne? Sehr anstrengend oder oft Mieterwechsel. Und dann zu denken, hey, wie soll das funktionieren, wenn ich 2, 3, 4, 5 oder noch mehr Wohnungen habe? Da ist es oft so, dass ich sage, hey, lass den Weg auch mal passieren. Also nicht sich vorher Gedanken machen über etwas, was du noch gar nicht weißt, wie es kommt, weil das ist ein Prozess und ist ein Weg. Du wirst nicht umstellen, wenn du eine Wohnung hast und morgen hast du 2, ne, und plötzlich machst du gar nichts mehr. Auch so, da wirst du merken, okay, das ist ein Weg und den gehst du dann langsam an. Ja, du kümmerst dich vielleicht halt um das eine nicht mehr, ja, weil vielleicht auch die Wohnungen an unterschiedlichen Orten sind. Auch da ist ja schon eine Herausforderung. Und da bin ich insgesamt ein großer Freund von Netzwerken, ja, dass du ein Netzwerk aufbaust. Auch Immobilien sind super geeignet, die kannst du gemeinsam kaufen. Ja, und ähnlich macht's ja Maurice und ich auch. Ne, Maurice und ich sind halt immobilienaffin, aber mit der Immobilie an sich will weder Maurice noch ich etwas zu tun haben. Ja, und dann brauchst du jemand, ja, der das halt mit Leidenschaft, mit Begeisterung tut. Ja, neue Mietverträge aufsetzt, ne, oder jede Renovierung angeht. Allein den Handwerker schon zu suchen, ist eine Herausforderung. Ne? Wenn du selber renovierst, hast du nochmal andere Herausforderungen. Aber so kannst du halt auch das über Netzwerke steuern, über Kooperationen. Also da bin ich immer Fan, das gilt sowieso in allem. Du kannst nur weit kommen, wenn du eben was gemeinsam tust. Wenn du es alleine tust, dann kommst du vielleicht schnell vorwärts, aber du wirst nie weit kommen.
wer sich das gefragt hat, wer ist dieser Maurice? Maurice Borg, der hat auch einen Podcast, mit dem hast du auch schon ein paar Mal gesprochen. Genau. Kann man auch gern absolute Hörempfehlung an dieser Stelle. Die Podcasts, wo ihr gemeinsam gemacht habt, habe ich auch schon gehört und auch das eine oder andere mitnehmen können. Jetzt noch zwei Fragen zu dir persönlich, Johannes. Du bist jetzt nicht nur Steuerberater oder auch Unternehmensberater, wie du eben kurz gesagt hast, sondern ja auch Immobilienbesitzer und auch neuerdings Buchautor. Für wen hast du denn das Buch geschrieben? Wer sollte sich das kaufen? Und es ist ein Steuerbuch und Steuerbücher gibt es ja schon das ein oder andere. Warum also jetzt noch ein Steuerbuch? Vielleicht kannst du da mal kurz noch was dazu sagen.
Ja, also für wen ich das geschrieben habe, ne, da könnte ich jetzt die Antwort ganz kurz fassen. Ich habe es für mich selbst geschrieben. Aber letztendlich, ja, habe ich es für mich und natürlich für dich als Leser geschrieben. Und es ist für mich das, was ich vielleicht auch mal hier jetzt kurz angedeutet habe. Es soll dir die Magie deiner Steuern zeigen, ja, dass du in Deutschland, alle reden immer, ne, niedrige Steuersätze und wir zahlen in Deutschland viel zu hohe Steuersätze. Ne? Es wird immer so fixiert auf den Steuersatz. Das kannst du halt so schön messen. Ne? Wenn du in einem anderen Land eben, ich sag mal, pauschal 15% bezahlst, ne, in Deutschland bist du sehr schnell im Spitzensteuersatz, zahlst 42%. Und das wird verglichen. Aber eben die hohen Steuersätze in Deutschland haben Vorteile. Warum? Weil du in Deutschland sehr viele unterschiedliche Steuersätze hast. Und wenn du unterschiedliche Steuersätze kombinierst, ja, dann wird halt plötzlich deine eigene Steuer zur Magie, weil du das ausnutzen kannst. Na, ich habe es ja gesagt, die Einnahmen dort, wo die Steuersätze niedrig sind, die Ausgaben dort, wo die Steuersätze hoch sind. Und dann kriegst du jedes Jahr, das kannst du schon fast als Sport betrachten, Geld von deinem Finanzamt geschenkt. Und das ist auch eine Strategie. Dieses Geldgeschenk kannst du planen und kannst planen, ähnlich wie an deiner Aktie, ja, oder an der Börse, dass du sagst, hey, ich will jedes Jahr meine Dividende steigern. Und ähnlich könntest du das machen, ich will jedes Jahr mehr Geld von meinem Finanzamt geschenkt bekommen. Und das kriegst du nur in Deutschland so hin, Ausnutzung der unterschiedlichen Steuersätze. Das findest du in meinem Buch und eben auch diesen Hebel, wie du unglaublich viel Vermögen aufbauen kannst, wenn du das Geld legal, ne, also hier geht es nicht um Geldwäsche, da wurde ich schon gefragt, hey, geht es da um Geldwäsche, legal das Geld innerhalb deiner Familie hin und her schiebst. Weil nur dann hast du Einnahmen und Ausgaben so gesteuert, dass du das passend zu deinen Steuersätzen machen kannst. Und mein Buch, ja, es ist kein klassisches Steuerbuch, wie du vielleicht ein Steuerbuch oder was du von einem Steuerbuch erwarten würdest, ne, dass da jetzt die ultimativen Steuertricks und Tipps drinstehen, sondern mein Steuerbuch ist deswegen letztendlich für jeden Leser gedacht, weil es eine Geschichte ist und ist letztendlich meine wahre Geschichte, ein Teil meines Lebens, meiner Geschichte, verbunden mit Zacharias Zaster. Und das macht es im Prinzip aus meinen Augen, ne, für jeden interessant, selbst wenn du gar kein Interesse an Steuern hast. Und es ist natürlich auch sehr immobilienaffin, weil eben Immobilien ja in Deutschland so steuerlich begünstigt und privilegiert sind. Und letztendlich sage ich ja, jeder Immobilieninvestor, jeder Unternehmer ist mein Buch ein Pflichtkauf.
Also Teil 2 mit den illegalen Tipps, das war das, da muss man dir dann privat schreiben, ne?
Ja, genau. Nee. Naja, mit der Geldwäsche sozusagen.
Genau. Nee. Kleiner Scherz, das Buch verlinke ich euch natürlich in den Shownotes, könnt ihr direkt reinklicken und dort bestellen. Alle, die jetzt Gefallen am Johannes gefunden haben, ich werde es selbst auf jeden Fall auch noch lesen. Dann noch zum Abschluss als letzte Frage noch eine andere persönliche Frage. Johannes, wie ist da dein persönlicher Plan jetzt aktuell? Bist du da jetzt aktuell auch auf der Käuferseite? Ich glaube, dass du auch noch ein Hausboot oder mehrere, glaube ich, ergänzend. Vielleicht kannst du da noch kurz sagen, wie der aktuell dein persönlicher Plan da aussieht, rund um alles, was im weiteren Sinne zu Immobilien zählt.
Ja, also unser aktueller oder auch mein aktueller Plan, ich sage immer uns, weil ich immer den Unternehmensverbund sehe. Ja, also das, was ich gerade angesprochen habe, dieser Kreislauf, den du selber für dich schaffen kannst, ist, dass wir ja eben im Moment bauen wir selber an in unserer Kanzlei. Und da kannst du auch dreimal raten, ne? Wer zahlt da die Miete an wen? Und da ist es so, ne? Ich zahle die Miete an uns selbst. Und das ist halt dann so ein schöner gestalteter Zasterweg. Das ist ein relativ großes Projekt von uns. Ne? Es zieht sich jetzt auch schon Ewigkeiten hin. Wir hoffen, dass wir im Mai umziehen können. Also das ist das aktuelle Projekt. Und ein weiteres Projekt ist, weil wir sehr, ne, auch urlaubstechnisch Österreich und die Berge lieben, dass wir uns hier eine Immobilie in Form eines Chalets oder einer Wohnung im Chalet-Charakter kaufen. Aber auch hier wieder ne, verbunden mit unserem Unternehmenskreislauf, um dann eben auch diese steuerlichen Kreisläufe perfekt für uns nutzen zu können. Aber das sind so die aktuell zwei Projekte, die anstehen.
Ja, cool, wie du da auch diversifizierst innerhalb deines eigenen Immobilienportfolios quasi. Hier Boot, da Immobilie und da noch in Österreich. Das ist schon, macht auf jeden Fall auch Spaß beim Zuhören und das auch mitzuverfolgen.
Ja, und du wächst, ne? Also für alle Hörer, du wächst auch mit deinen Aufgaben. Ne? Das ist dieser Prozess, dieser Weg, wenn du dich darauf einlässt, ne, deine erste Immobilie zu kaufen, ja, dann wird sich das ergeben. Vielleicht stellst du dann fest, oh nee, hey, lass mich in Ruhe, nie mehr eine Immobilie. Ja, dann ist das ja auch ein Weg. Ne? Aber du merkst eben dann, wenn du dich damit beschäftigst, hey, wie cool ist das denn? Ja, dann kann ich das und das in der Planung berücksichtigen. Das ist ja wie an der Börse auch. Ne, im ersten Moment die Börse ganz weit weg und dann beschäftigst du dich damit und plötzlich sagst du, hey geil, natürlich mache ich da meine Altersversorgung. Und so ist es bei Immobilien auch.
Da kann man jedem nur Mut machen. Ich meine, du hast es eben schon gesagt, über 30 Jahre Börsenerfahrung. Auch bei mir sind es inzwischen schon ein paar Jährchen, die da zusammenkommen. Natürlich haben wir jetzt dann leicht reden, ne, die schon beide da einen Einstieg gefunden haben, aber da kann man nur jedem Mut machen. Auch wir haben da ganz vorne angefangen. Und das braucht einfach seine Jahre Zeit und ja, wie bei den Aktien auch, es geht langsam los. Aber einfach mal anfangen, wenn es keinen Spaß macht, wenn es einem gar nicht taugt, kann man immer noch aufhören. Aber am Ende des Weges, dann einige Jahre später und noch ein bisschen Arbeit später, wenn man dann, wie du sagen kannst, okay, hier, ich kann jetzt das und das und gönne mir jetzt das und das, das ist einfach ja mega cool, beeindruckend. Und ja, das kleine Anfang ist ganz normal, aber davor sollte man nicht zurückschrecken, weil man jetzt denkt, okay, der redet über ein Boot, der redet über ein Haus in Österreich, das ist ja weit weg von meiner Realität. Ne? Es geht langsam los, aber irgendwann, wenn man dranbleibt, kann es eben auch dazu kommen.
Ja, und auch hier nochmal ganz wichtig, ne, da sind wir dann im Bereich Mindset, vergleich dich nicht mit anderen. Ne? Also wenn du dich vergleichst, auch das nur eingeschränkt, immer mit dir selbst. Ja, und ein Schritt im Endeffekt ist der erste Schritt immer der entscheidende Schritt. Ne? Und da schrecken halt viele zurück, ne, dass sie diesen ersten Schritt halt überhaupt nicht tun. Sehr viele lesen, ne, auch das. Wissen hilft, aber letztendlich ist es immer das Tun. Ne? Du kannst jeden Tag ein Buch lesen, es hilft dir nicht, wenn du das Wissen, was du dann hast, nicht anwendest. Ja, und Immobilien, Aktien, tu den ersten Schritt. Da kann nicht viel passieren.
Absolut. Du hast es gesagt, vergleiche dich nur mit dir selber. Ich muss sagen, vergleichen schon, aber im positiven Sinn. Wenn man sagt, okay, ich sehe an anderen, was möglich ist, was für mich wieder auch möglich ist. Natürlich kann man dann jetzt sagen, 1:1, okay, ich kann das gleiche in 5 oder 10 Jahren auch schaffen. Aber gerade für die Anfangsmotivation finde ich es gar nicht so verkehrt, sich anzusehen, wo andere auch angefangen haben und was sie geschafft haben, dass man eben sieht, was über die Zeit einfach alles möglich ist. Natürlich darf man nicht verzweifeln, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt in 5 Jahren aber erst eine Immobilie jetzt gefunden und habe mehr noch nicht geschafft. Und dann darf man nicht irgendwie den Kopf in den Sand stecken oder das irgendwie zu negativ sehen. Aber positive Vorbilder nehmen, ist, finde ich, hier ein sehr, sehr wichtiger Aspekt.
Ja, genau. Also die Inspiration kannst du dir immer von anderen dann auch holen. Aber dann, so wie du sagst, das immer positiv verknüpfen und eben nicht in diesen Vergleichsmodus zu fallen. Verdammt, wie soll ich das jemals schaffen? Ja, der ist ja viel, viel weiter als ich. Ja, und jeder hat ja eben mal bei Null in Anführungszeichen angefangen. Es gibt Ausnahmen, ja, aber grundsätzlich, und das ist ja das Schöne, du kannst bei Null anfangen und stehst halt irgendwann bei 100 oder bei 1000. Ja, es gibt letztendlich keine Grenze. Die Grenze bin immer ich selbst und niemand anderer.
Mega Schlussworte. Da gibt's absolut nichts hinzuzufügen. Johannes, vielen lieben Dank für deine Zeit und vielleicht in der Zukunft mal wieder.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank dir.
Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, lass uns sehr gerne eine Bewertung da. Das hilft uns, diesen Podcast auch zukünftig produzieren zu können und noch besser zu machen. Wir wollen auch bei den kommenden Folgen deine Wunschgäste einladen und deine Wunschthemen behandeln. Ansonsten an dieser Stelle noch der rechtlich notwendige Disclaimer. Dieser Podcast dient lediglich der Allgemeininformation und gibt die persönliche Meinung von mir und meinen Gästen wieder. Alle Angaben erheben keinen Anspruch darauf, vollständig und richtig zu sein und sind zudem keine Handlungsempfehlung an dich, bestimmte Finanzinstrumente zu handeln. Wir sind also nicht verantwortlich, wenn du aufgrund unserer Inhalte Entscheidungen zu deiner Geldanlage triffst. Wir machen in diesem Podcast keine Anlageberatung, denn wir wissen ja auch im Einzelfall gar nicht, ob eine bestimmte Aktie zum Beispiel für deine persönliche Risikobereitschaft geeignet ist.